Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Pop wird oft verstanden als das Gegenteil von Politik, glänzende Flächen, Emotionen, Feierei. Dabei war, ist und wird Pop auch immer, gerade durch alles eben Erwähnte, politisch sein. Von Anbeginn des Pop war er eine Reaktion auf gesellschaftliche Erwartungen und auch Zwänge. Und er ist es immer noch als Plattform für manchmal queere, manchmal brachiale Identitäten. Das Feld zwischen Pop und Populismus hat der Popkritiker und Autor Jens Balzer untersucht und ein Buch mit diesem Titel geschrieben. Vor der Sendung war Jens Balzer bei uns im Studio und ich habe ihn zuerst gefragt, was denn Pop mit Populismus zu tun hat.
Ja, das steckt ja eigentlich schon im Wort, ne? Also Pop ist das Populäre, dann entsprechend auch das Populistische, wobei das Populistische ja auch eigentlich wiederum nicht das Populäre ist. Also das ist eine tatsächlich relativ komplizierte Gemengelage. Ich fand es interessant, das mal zueinander in Beziehung zu setzen, weil einerseits natürlich auffällig ist, dass, sagen wir so, die populistische Politik sich bestimmter Strategien bedient, die man aus der Populärkultur kennt und auch aus der Populärmusik irgendwie. Das aber andererseits eigentlich trotz eines, sagen wir mal, Rechtsrucks, den man ja gesamtgesellschaftlich wahrnehmen kann und trotz einer auch immer konservativer werdenden Stimmungslage in der Popmusik, wie ich glaube, die man konstatieren kann, sich eigentlich für das, was man so die neue Rechte nennt, kein wirklicher Soundtrack findet. Also man hat das Gefühl, da ist irgendwie so, es gibt schon so eine Bewegung ins Konservative hinein irgendwie, aber das endet dann immer kurz davor, dass sich die Künstler und Künstlerinnen, die relevant in der Popkultur und Popmusik sind, dann doch nicht vereinnahmen lassen für die neue Rechte. Warum eigentlich nicht? Das war so eine der Fragen, die ich mir gestellt habe.
Und so muss man dieses Buch auch lesen, ne? Also sie machen da jetzt nicht eine Linie von der Erfindung des Pop zu den neuen Rechten, aber dieses Ineinander ins Verhältnis setzen und diese Spannungsfelder dazwischen aufmachen, das ist total spannend und man findet eigentlich alle aktuellen Debatten der jüngeren Vergangenheit irgendwie wieder. Sie ziehen da zum Beispiel eine Linie zwischen den Erfindern oder den Multiplikatoren des Pop, also den 68ern, die im vergangenen Jahr ja großes Jubiläum hatten, zu den neuen Rechten. Was haben denn die 68er und die Rechten gemeinsam?
Ja, das ist die Frage. Es wird immer behauptet, sie hätten viel miteinander gemeinsam. Das ist ja so der Debattenstand. Also die neuen Rechten sind die, gewissermaßen auch die neuen 68er haben viele von den Provokationstechniken übernommen, die die 68er so hatten, ne? Also das und auch irgendwie so den Glamour des jugendkulturellen Aufbruchs. Das wird zumindest mal behauptet, aber wenn man näher hinguckt, muss man zumindest feststellen, dass es sowas wie, sagen wir mal, ein rechtes Woodstock habe ich bisher nirgendwo gefunden und eine nennenswerte rechte Popmusik eigentlich auch nicht. Also jedenfalls gibt es nichts, was gerade jetzt so diesem subkulturellen Arm der neuen Rechten, also den Identitären irgendwie als Soundtrack in irgendeiner Weise nahegekommen wäre, außer einigen versprengten und eher auch im Underground dann rezipierten Figuren. Es gibt so einen neurechten Rapper, Komplott heißt der in Halle oder so ein skurriles Frauenquintett in Frankreich, das da an der Speerspitze steht. Aber wirkliche Galionsfiguren, also selbst da, wo es ideologisch oder vom Weltbild her irgendwie doch eine starke Nachbarschaft gäbe, also bei Andreas Gabalier, der ja auch sehr nahe in der FPÖ ist in Österreich, fehlt dann trotzdem immer doch der letzte Move, mir zu sagen, so ich musiziere jetzt für euch. Und das bringt mich eigentlich zu der Ansicht, dass es irgendwie so mit diesem Vergleich zwischen den 68ern und neuen Rechten doch nicht so weit her ist. Also dass denen zumindest irgendwie alles fehlt, was so eine längerfristige popkulturelle Erdung irgendwie bedeuten könnte.
Also sie kannibalisieren eigentlich eher so die Aufmerksamkeitsmaschine, die Popkultur ja ist und benutzen die für ihre Zwecke.
Na, sagen wir mal, sie sind destruktiv, ne? Also das, was irgendwie, also sie benutzen das irgendwie, also die Provokationsmechanismen, um eingefahrene Routinen zu zerstören, das mag schon sein, aber es fehlt ihnen, also es ist von rechts kulturell einfach nichts erschaffen worden. Also so wie man sagen kann, also auch zwischen den 68ern und den Woodstock-Hippies gab es ja jetzt auch durchaus gespannte Beziehungen, wie wir wissen, wenn wir in die Geschichte zurückblicken. Aber es gibt natürlich eine breite, gerade in den 70er Jahren, eine breite Verbindung zwischen den emanzipatorischen Bewegungen und der Popkultur. Also Disco und die queere Bewegung. Und so. Das gibt es bei neuen Rechten alles nicht.
Spannend finde ich auch, also nicht nur zu gucken, was haben sie sich abgeguckt, was benutzen und laden sie mit neuen Inhalten neu auf, sondern ist vielleicht auch die Spaltung der Gesellschaft oder das Erstarken der Rechten eine Reaktion darauf, was der Pop so lange vorgemacht hat. Der Pop ja als Vehikel für immerwährende Distinktion, für das Ausleben der eigenen, oft ja auch queeren Minderheitsidentität, wo gerade im Pop ganz große Plattformen, sehr große, erfolgreiche Plattformen da waren für Minderheiten. Kann man das Erstarken der Rechten als Gegenreaktion lesen?
Ich weiß nicht, ob man es als Gegenreaktion lesen kann. Es ist, also das Buch beginnt mit diesem Kollega- und Farid-Bank-Skandal beim Echo 2018 mit diesen inkriminierten Zeilen über die Auschwitz-Insassen, da schlechte Gags gemacht wurden. Wenn man sich das mal ansieht, wie überrascht alle waren, dass da jetzt auch sowas wie antisemitische und auch diese extrem sexistischen Inhalte im Mainstream sich plötzlich verankert haben, dann stellt man ja fest, wenn man näher hinguckt, irgendwie, wir haben einfach nicht genau das verfolgt, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man das in der Geschichte gerade so des deutschen Straßenrap zurückverfolgt, bis Anfang der Nullerjahre, dass dieser enorme Boom des Sexismus und Antisemitismus und
der Homophobie. Aber wie hängt das denn mit Rechts zusammen? Also gerade Straßenrap würde man jetzt aufs Erste hören, nicht unbedingt mit der im Erstarken der neuen Rechten zusammenbringen. Was sehen Sie da für Gemeinsamkeiten?
Naja, dann müssen wir uns, das mag schon sein irgendwie, aber ich glaube sehr, dass man sich auch da aus diesen klassischen Rechts-Links-Lagern erstmal verabschieden muss, weil natürlich sind Homophobie und Sexismus keine emanzipatorischen Strategien irgendwie. Und natürlich ist es so, dass am Ende des Tages Rapper wie Bushido, Kollega und Farid Bang die gleichen Weltbilder und ideologischen Einstellungen vertreten wie die AfD. Das wird bloß von der linken Popkritik immer ungern so miteinander in Beziehung gesetzt, weil es politisch nicht korrekt ist und weil natürlich die einen irgendwie von den anderen auch diskriminiert werden irgendwie. Aber am Ende des Tages, das wäre eine der Thesen des Buches vielleicht, irgendwie haben gerade die migrantisch geprägten Deutschrapper der Nullerjahre als nützliche Idioten der neuen bio-deutschen Rechten gedient, weil sie dabei geholfen haben, deren reaktionäre Weltbilder in der Popkultur zu implementieren.
Und weil beide Seiten, auch da vielleicht eine Gemeinsamkeit, bei beiden eine Befremdung eben herrscht über das Selbstbewusstsein der Minderheitsidentitäten, ja. Die im Pop ja immer eine Plattform gefunden haben. Sie schreiben im Untertitel Ihres Buches auch von der Verantwortung. Also jetzt gerade haben Sie die linke Popkritik schon angegangen und eben dieses Beispiel genannt von Kollega und Farid Bang, wo alle sagten, huch, Antisemitismus im Rap, genau, Sexismus im Rap, wo natürlich aber auch nach der MeToo-Debatte natürlich nochmal eine neue Aufmerksamkeit auch ein neuer Hebel für die Umsetzung, weil ich meine, die Kritik am Rap, die war ja schon langweilig, ne, weil das misogynistisch ist und so, das hatten wir schon alle immer gehört und immer gesagt, es hatte aber nie eine Wirkung. Da hat sich jetzt was aber geändert, oder?
Ja, ich glaube tatsächlich, wir sind an einem Punkt, wo die Sensibilität dafür sehr viel stärker geworden ist, irgendwie als in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wo man auch, sagen wir mal, solche Phänomene wie Sexismus im Deutschrap oder auch dann wie Antisemitismus nicht nur im Deutschrap, sondern auch in verschiedenen popkulturellen Formen irgendwie mit größerer Aufmerksamkeit verfolgt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass diese Sensibilisierung auf Seiten der, sagen wir mal, emanzipatorischen Kräfte auch zu so einer Hypersensibilisierung geführt hat, wo dann jetzt, haben wir auch eigentlich schon viel diskutiert unter dem Thema Identitätspolitik und was ist da los, das kann man aber halt in den Debatten über den Pop auch betrachten, wo auf der Seite der Linken mehr Energie darauf verwandt wird, sich gegenseitig auf die Finger zu klopfen und zu zerfleischen und die in Diskurse zu destruieren, irgendwie als tatsächlich mal gemeinsam irgendwie so die Kontrahenten und Kontrahentinnen von der Seite der neuen Rechten ins Visier zu nehmen. Das ist mir ein Phänomen, das man auch ganz zentralen Punkt hat bei der Beschreibung der gegenwärtigen Diskurslage und dass natürlich irgendwie der Populismus von links genauso problematisch ist wie der Populismus von rechts, ist auch eine These dieses Buches.
Aber ganz praktisch jetzt, wie sollen denn auch zum Beispiel die Popkritik, aber auch der gemeine Hörer, die gemeine Hörerin mit dieser Verantwortung, die sie denen ja zuschreiben, wie damit umgehen?
Ich glaube, die Popkritik müsste erstmal wieder versuchen, sich aus diesem Debattengetümmel zurückzuziehen. Ich habe das Gefühl, das sind alle gerade dabei, sich irgendwie einem bestimmten Lager zuzuordnen und dann jeweils von links nach rechts oder auch von binnen links immer aufeinander rumzuhauen und sich Versäumnisse vorzuwerfen. Ich glaube, es fehlt einfach erstmal eine Beschreibung der Lage. Wie genau funktioniert diese Polarisierung, die die Gesellschaft und die Popkultur gerade ergriffen hat? Und wie hängen dann vielleicht auch, sagen wir mal, sowas wie identitäre Phänomenologien von links mit welchen von rechts zusammen. So, und wie kann man das in einen gemeinsamen Blick kriegen? Also ich glaube, es ist erstmal, die Kritik müsste erstmal wieder in die Verantwortung kommen, die Sache genau zu beschreiben, anstatt sich irgendwie sofort ins Getümmel zu werfen.
Jens Balzer, Autor des Buches Pop und Populismus, war vor der Sendung bei uns im Studio und wir haben mal über seine wichtigsten Thesen rübergeschrubbt.